Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Weiberspeck, eurem Lieblingspodcast über Kostüm- und Modegeschichte.
Ja, und wir machen heute mal wieder was ganz anderes. Also wir haben ja die letzten zwei Wochen sehr viel über Jackie Kennedy gesprochen, was wunderbar war und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber heute wollen wir was ganz anderes machen und wir machen mal wieder eine Überraschungsfolge. Also ich habe eine Überraschung für Magda. Sie weiß nicht, worüber wir reden.
Ich bin schon so gespannt, weil die ganze letzte Woche habe ich mir von Pauline so oft angehört. Okay, ich habe zwei Themen im Kopf und beide würden mir bestimmt auch voll gut gefallen. Okay, ich habe mich auf ein Thema geeinigt. Das wird so cool, das gefällt dir bestimmt voll gut. Und jetzt bin ich natürlich genauso gespannt wie ihr mindestens, um zu hören, um was es sich handelt.
Liebe ich habe wirklich sehr, sehr, sehr lange überlegt und ich glaube, ich habe eine gute Wahl getroffen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es dir gefallen wird, Magda, und euch da draußen auch. Aber erstmal eröffnen wir natürlich unsere Teerunde. Was trinkst du denn heute, Magdalena?
Ich trinke gar nichts.
Oha! Aber es sei dir verziehen. Heute ist einfach ein anstrengender Tag und ja, da kann man auch mal vergessen, sich was zu trinken zu machen.
Ja, ich habe heute meinen Mittagsschlaf gemacht, oh Gott. Und Pauline hat mich aus diesem Mittagsschlaf geweckt, um die Folge auszunehmen und ich habe wortwörtlich noch mein Kissenabdruck im Gesicht. As we speak.
Während Magda geschlafen hat, es sei ihr gegönnt, habe ich mir einen Drink gemixt, denn es ist schon Nachmittag, das heißt, wir dürfen was trinken. Und ich habe mir einen Cosmopolitan gemixt. Aber
passt das
ja,
zu unserem
aber
Thema?
Nicht, weil wir über Sex and the City sprechen. Nein, 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 macht euch keine Hoffnung. Nein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann freiwillig über Sex and the City spreche, ist relativ gering. Nein, nein, nein. Aber es passt zum Thema, denn der Cosmo wurde das allererste Mal 1934 in einem Barkeeper-Rezeptbuch erwähnt. Und das passt ganz gut, denn in die 30er Jahre reisen wir heute. Genauer gesagt reisen wir ins Jahr 1939 nach Hollywood. Oh yes.
Oh,
ich auch. Ich bin so gespannt. Denn 1939 lag ein Schauspieler namens Buddy Ebsen in L.A. im Krankenhaus. Sein ganzer Körper schmerzte, er hatte Muskelkrämpfe, er bekam kaum Luft, weshalb er auch in einem Sauerstoffzelt lag, aber auch das half kaum, also ihm ging es richtig, richtig schlecht, er dachte, er muss sterben. Was war passiert? Wie ist er dorthin gekommen? Ich verrate es euch. Buddy Ebsen war ein Schauspieler und stand zurzeit für einen sehr bekannten Film vor der Kamera und das hätte ihn fast sein Leben gekostet. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wir sprechen heute über einen sehr bekannten Film und seine gefährlichen Kostüme.
Namen?
Das wirst du gleich wissen.
Ja, ich will's jetzt wissen.
Macht euch was Leckeres zu trinken.
Du kannst mich dann nicht aus meinem Mittagsschlaf wecken und mich dann so auf die Folter spannen.
Du wirst es gleich wissen. Nach meinem nächsten Satz bin ich mir sehr sicher.
Okay.
Macht euch was Leckeres zu trinken, meine Lieben, und kommt mit mir auf einen Trip über den Regenbogen. Wir sprechen heute über den
Zauberer
von Oz.
Oh mein Gott, war Buddy Ebsen der Typ, der den Tin Man gespielt hat?
Ja.
Ja, okay, dann weiß ich, wer es ist.
Genau. Macht euch auf was gefasst, denn Leute, es wird ein wilder Ritt. Mhm. Der Zauberer von Oz war wirklich ein verrückter Film. Bevor wir aber über die Kostüme sprechen, sprechen wir erst kurz über den Film und seine Handlungen für die 5 Menschen auf der Welt, die ihn nicht kennen. Mehr Menschen sind es nämlich, glaube ich, nicht, die ihn nicht kennen. Der Film aus dem Hause MGM basiert auf dem gleichnamigen Buch, geschrieben vom amerikanischen Schriftsteller Lyman Frank Baum, erschienen im Jahr 1900. Und der Film aus dem Jahr 1939 ist nur eine von vielen Verfilmungen. Also es gab echt viele und es gab auch viel Bühnenstücke und so weiter. Diese Verfilmung aus dem Jahr 1939 ist bei weitem die bekannteste. Also er ist sogar Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO.
Oh.
Und ich bin mir ganz sicher, selbst wenn ihr den Film nicht kennt, kennt ihr alle ein Lied, das darin gesungen wird, und zwar Over the Rainbow. Die Produktionskosten damals waren sehr hoch, also sie beliefen sich auf circa 2,7 Millionen Dollar, das entspricht heute circa 50 Millionen Dollar.
Wow.
Aha, also er war damals wirklich ein sehr teurer Film, nicht der teuerste von MGM, also kurz zuvor wurde Ben-Hur gedreht, der war noch teurer und Vom Winde verweht, das war auch nochmal teurer.
Das war ein richtiger Banger, der hat richtig in die Kassen gehauen.
Oh ja, und apropos Vom Winde verweht, Regie führte bei der Zauberer von Oz also führten mehrere Menschen nacheinander, die wurden sehr schnell abgelöst, aber hauptsächlich führte es ein Mann, und zwar Victor Fleming. Und das ist auch der Mann, der vom Winde verweht gedreht hat. Mhm. Der Zauberer von Oz, muss man wirklich sagen, wird regelmäßig in alle möglichen Listen der Welt, der berühmtesten und beliebtesten Filme gewählt. Also er hat vor allem in Amerika wirklich absoluten Kultstatus. Also ich wette auch mit euch, wenn ihr irgendwelche Serien oder Filme aus Amerika schaut, da sind, ihr werdet schon bewusst oder unterbewusst so viele Referenzen zu diesem Film gehört haben. Das ist der Wahnsinn. Das hat wirklich absoluten Kultstatus. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so hundertprozentig, weil ich mag den Film nicht so wirklich. Kann ich gleich schon mal vorweg sagen.
Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe den Film ewig nicht geschaut. Also ich habe den, glaube ich, geschaut, da war ich vielleicht Mitte 20, 25, 24. Also es ist schon jetzt auch ein bisschen länger wieder her, aber da war ich schon relativ alt. Und ich glaube, wenn man den wirklich mit seinen Kindern zusammenschaut, die haben natürlich auch nochmal ein ganz anderes Auge dafür, einen ganz anderen Blick. Und für die wirkt das natürlich alles viel, viel magischer. Aber ich, ja, ich finde, es gibt auch bessere Filme, schönere Filme.
Ja, ich mag ihn nicht sonderlich. Und natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie er auf mich gewirkt hätte, wenn ich es als Kind geschaut hätte, weil eigentlich ist es ja eine Geschichte für Kinder.
Ja.
Und man muss natürlich dazu sagen, und das verstehe ich schon auch, dass dieses Buch Der Zauberer von Oz, dass diese Geschichte, dieses Märchen sehr beliebt war in Amerika und praktisch jedes Kind diese Geschichte kannte.
Ja, ich verstehe es auch, weil die Geschichte an sich ist ja schon auch toll und bietet natürlich auch viel Raum für Interpretation. Und ich liebe zum Beispiel das Musical Wicked. Das ist ja in Anlehnung an diesen, an diese Geschichte. Also da geht's ja auch um den grünen Zauberer. Und ja, also finde ich wunderschönes Musical, höre ich rauf und runter. Aber Der Zauberer von Oz?
Ja, ich find's auch nicht so toll. Aber ich glaube, dass halt daher auch diese Beliebtheit sich ein bisschen erklären lässt, weil eben jedes Kind diese Geschichte kannte, damit aufgewachsen ist. Und wenn das dann verfilmt wird, dann hast du natürlich automatisch irgendwie so eine Beziehung dazu.
Ja, klar.
Und es gibt noch sehr viele andere Gründe, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, sondern wir reden jetzt erstmal kurz über die Handlung des Filmes oder des Buches. Die Geschichte handelt von Dorothy, die mit ihrer Tante und ihrem Onkel auf einer kleinen Farm in Kansas wohnt. Und während eines Wirbelsturms fällt ihr ein Fenster auf den Kopf, woraufhin sie ohnmächtig wird. Als sie wieder erwacht, stellt sie fest, dass sie nicht mehr in Kansas ist. Der Wirbelsturm hat sie und ihr Haus und ihren Hund Toto in ein magisches Land namens Oz gebracht. Sie findet es zwar ganz schön dort, aber sie will natürlich unbedingt zurück nach Hause, aber weiß nicht wie. Man sagt ihr, dass es jemand gibt, der ihr helfen könnte, und zwar den Zauberer von Oz. Auf der Suche nach ihm trifft sie auf eine Vogelscheuche, einen Zinnmann und einen ängstlichen Löwen, die zu ihren Begleitern und auch ihren Freunden werden. Unterwegs müssen sie sich immer wieder gegen Angriffe der bösen Hexe wehren, die so eine richtige Gegenspielerin von Dorothy wird. Ob das Quartett den Zauberer findet und ob Dorothy wieder nach Hause kommt, erfahrt ihr, wenn ihr den Film anschaut. Ich will euch ja hier nicht zu viel wegnehmen.
Für die drei Fellnasen von euch, die das noch nicht gesehen haben.
Genau. Ich will euch ja nicht spoilern, wie dieser unfassbar beliebte Film ausgeht aus den 30er Jahren. Aber naja, falls ihr den Film
sehr
noch schauen
wollt. Sehr
nett von dir. Ich weiß. Ich meine, kann ja sein, dass die letzten 70 Jahre, 80 Jahre, keine Ahnung, wie lange der Film jetzt schon her ist, ich kann leider nicht rechnen, dass ihr in dieser Zeit unter einem Stein gewohnt habt und ihn deshalb nicht gesehen habt. So, kommen wir jetzt zu den Kostümen. Wir wollen bei Dorothy beginnen, der Hauptperson der Geschichte.
Das einfachste, markanteste Kostüm der Geschichte, glaube ich.
Ja, es ist der Wahnsinn. Also gespielt wird sie von Judy Garland.
Judy Garland!
Der berühmten Judy Garland. Kleiner Side-Fact, Baums Nichte, also die Nichte des Autors, hieß Dorothy und die starb leider mit nur wenigen Monaten. Und ihr zu Ehren nannte er dann seine Romanheldin Dorothy. Finde ich ganz süß. Es gab ein kleines Problem mit Judy Garlands Besetzung, denn sie war dem Studio eigentlich schon etwas zu erwachsen für die Rolle der Dorothy. Denn Dorothy ist in der Buchvorlage eher eigentlich noch ein Kind, aber Judy Garland war zu dem Zeitpunkt schon 16. Und hatte eben auch schon weibliche Rundungen entwickelt. Und das Studio wollte eigentlich die Kinderschauspielerin schlechthin in Old Hollywood, Shirley Temple.
Ja!
Das
oh mein Gott, das wäre so ein anderer Film geworden, hätte Shirley Temple diese Rolle gespielt.
Ja, also sie war, glaube ich, wirklich so die Wunschkandidatin. Aber das hat nicht geklappt, angeblich, weil ihre Stimme nicht gut genug war. Und zwar ging davon aus, das ist ja ein Musical.
Ach so, ja. Okay.
Und man hatte halt so ein bisschen die Befürchtung, dass ihre Stimme einfach nicht durch den ganzen Film tragen würde. Und da war Judy Garland natürlich die bessere Besetzung. Man besetzte dann eben letztendlich Judy Garland, aber war sehr unzufrieden mit ihrem Körper. Also Studioboss Louis B. Mayer soll über Judy gesagt haben, Zitat, sie sei ein fat little pig with pigtails. Also ein fettes kleines Schwein mit Zöpfen.
Oh mein Gott, die 30er.
Ja.
Wow.
Und um möglichst dünn und damit eben auch kindlich auszusehen, wurde Judy auf Diät gesetzt. Also sie soll nur Hühnerbrühe und schwarzen Kaffee zu sich genommen haben dürfen.
Mhm.
Das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und um den Hunger zusätzlich zu unterdrücken, soll sie Zigaretten geraucht haben. Also es wurde ihr verordnet, Zigaretten zu rauchen. Und angeblich soll sie bis zu 4 Packungen am Tag geraucht haben.
Oh mein Gott, das arme Mädchen.
Ja. Ja, absolut. Und wie gesagt, sie war 16. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen. 16. Oh mein Gott, sie war ein Kind.
Wir wollen ja irgendwann auch noch mal eine Folge über Old Hollywood machen. Und ich schwöre, das ist nicht die einzige solcher Geschichten, die man von euch ins
überhaupt nicht. Also, Judy Garland ist halt so das Paradebeispiel und natürlich auch ein sehr tragisches Beispiel, weil einfach ihr Leben danach auch sehr scheiße verlaufen ist. Aber man zwang sie nicht nur dazu, Zigaretten zu nehmen, sondern auch Diätpillen, die sehr negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit hatten.
Wer hätte es gedacht in den 30ern?
Ja, denn ich glaube, also Diätpillen generell sind nicht zu empfehlen und vor allem die Diätpillen der 30er Jahre sind, glaube ich, besonders nicht zu empfehlen.
Minimal weniger toxisch als die aus den 20ern, aber noch toxisch genug.
Oh ja. Und man weiß ja auch, dass Judy Garland in ihrem ganzen Leben sehr große Probleme mit Drogen hatte.
Hm.
Diese Probleme starteten beim Zauberer von Oz. Sowohl das Studio als auch ihre furchtbare Mutter, also Judy Garland hatte wirklich eine grauenhafte Mutter, gaben ihr regelmäßig Uppers und Downers, also Schlafmittel am Abend und morgens Aufputschmittel, damit sie eben immer fit ist. Und auch das unterdrückt ja, also das befördert ja deinen Stoffwechsel, wenn du so diese Aufputschsachen nimmst. Und das war natürlich das, was man wollte. Und man wollte eben, dass sie viel schläft und am Tag wieder fit ist. Und diese Abhängigkeit mit Drogen begann eben dadurch und hielt dann auch ihr ganzes Leben lang. Also Judy Garland starb ja leider mit 47 Jahren, super jung, an Drogen. Ganz furchtbar. Und ich finde, das Furchtbarste ist einfach, dass Judy Garland kein Einzelfall in Hollywood ist. Also
nein, das hört man ja richtig oft.
Ja, furchtbar, vor allem von diesen Kinderschauspielerinnen mit den furchtbaren Müttern. Also, gibt's ja genug. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Und furchtbar geht's auch weiter. Also für Judy Garland war der Dreh echt grauenhaft. Sie wurde von Männern am Set belästigt, beleidigt, mit Drogen vollgepumpt und musste hungern. Und sie bekam wesentlich, und ich meine wirklich wesentlich, weniger Geld als alle ihre männlichen Co-Stars. Während einer Szene mit dem ängstlichen Löwen musste sie lachen und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Da kam Regisseur Victor Fleming zu ihr, ohrfeigte sie vor der ganzen Crew und sagte, so, jetzt geh zurück und arbeite. Victor Fleming war sowieso eine sehr spezielle Person.
Ja, ja, ja.
Sehr viele Menschen
in Oldenburg. Ganz besonderer Mensch, ganz besonders. Ja, ja.
Oh, ja. Man muss aber sagen, er soll sich danach sehr schlecht gefühlt haben. Und
das hoffe ich doch.
Ja, also er soll schon echt ein schlechtes Gewissen gehabt haben und sie dann aufgefordert haben, ihn ebenfalls zu schlagen. Okay. Aber die süße kleine Judy gab ihm stattdessen einen Kuss auf die Nase.
Ich hätte zurückgeschlagen. Fuck you, Victor.
Ja, ich dachte
Schelle
auch.
Schelle links, Chaka-Kau.
Judy ist einfach ein viel besserer Mensch als ich.
Ja.
Aber trotzdem, alleine.
Man sagt doch immer, Tiere sind die besseren Menschen, aber nein. Judy ist der bessere
Judy.
Mensch.
Judy, mein Spirit Animal. Aber allein dieses Gefühl, also als 16-Jährige vor versammelter Mannschaft geschlagen zu werden, also wow. Aber zurück zum Versuch, sie kindlicher aussehen zu lassen. Wie gesagt, sie musste hungern und bekam Diätpillen und musste rauchen. Zusätzlich schnürte man sie in ein sehr, 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 sehr enges Korsett, damit sie schlanker wirkt und damit auch die Brüste einfach weniger zu sehen sind. Und das soll sehr schmerzhaft gewesen sein. Also das sagt sie später selber, dass dieses Brüste wegdrücken wirklich große Schmerzen bei ihr verursacht hat.
Mhm.
Außerdem wurden auch ihre Zöpfe extra so lang gemacht, dass sie die Brüste auch teilweise überdecken und davon ablenken. Also sie sollte einfach eben möglichst kindlich wirken. Wo ich mir ein bisschen denke, Leute, dann castet halt einfach eine jüngere Schauspielerin. Also,
wirklich, als ob es keine ehrgeizige Mutter mit einem hörigen Kind gab in dem Alter.
Ich glaube auch. Also, ich glaube, es gab genügend wie heißt nochmal, Eislauf-Moms,
ja,
die ihr Kind liebend gern vermarktet hätten. Mhm. Aber nein, es musste Judy Garland sein. Über dem Korsett trägt sie eines der bekanntesten Filmkostüme überhaupt. Sie trägt ein blau-weiß kariertes Gingham-Kleid. Kurze Erklärung, Gingham bezeichnet ursprünglich eigentlich kein Print, also weil man das heute oft so denkt, wenn man es hört, denkt man, ah ja, ja, dieses karierte Kleid. Aber eigentlich ist es dieses leichte Material der Kleider, die meistens im Sommer getragen werden. Das ist relativ dünn und leicht. Und die Kleider waren am Anfang häufig gestreift, aber im Laufe der Zeit wurde eben immer mehr Karos benutzt. Und heute kennen wir Gingham-Kleider als genau das, also diese leichten karierten Kleider wie Dorothys Kleid. Und unter dem blau-weiß karierten Kleid trug sie eine hochgeschlossene weiße Bluse mit kurzen, leicht puffigen Ärmeln.
Damit man auch ja keine Titties durchsieht.
Oh nein, Gott bewahre. In Wahrheit war sie allerdings nicht weiß, die Bluse, sondern hellrosa. Denn echtes Weiß wäre auf der Leinwand einfach nicht richtig rübergekommen. Und das Rosa erzeugte auf der Leinwand die perfekte weiße Farbe.
Ja, das Weiß wäre wahrscheinlich zu überbelichtet gewesen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass man bei schwarzen Kostümen auch selten, sehr, sehr selten wirklich schwarz benutzt. Und genauso ist es bei Weiß auch, dass immer eine leichte Farbe mit reingemischt wird. Einfach auch je nachdem, welchen Effekt man erzielen möchte. Und Rosa ist ja so ganz leichtes Rosa, wirkt natürlich auch ein bisschen wärmer und ein bisschen freundlicher als vielleicht mit einem Grün reingemischt. Und deswegen, ja, kann ich mir das gut vorstellen.
Ja, vor allem der Zauberer von Oz war eines der ersten großen Filme, die mit dieser Drei-Streifen-Technicolor-Verarbeitung gedreht wurden. Und ja, da musste, also das war halt einfach was ganz Neues, was ganz Großes und da musste man mit Farben halt echt ein bisschen experimentieren. Und da hat man halt gesehen, weiß ist es einfach nicht, wenn man weiß haben will am Ende. Und deshalb war die Bluse hellrosa. Man braucht bei einem Filmdreh aber natürlich die Kostüme in mehreren Ausführungen, weil ich meine, die werden ja auch schmutzig, gehen kaputt und so weiter. Und so wurde auch Dorothys Kostüm mehrfach hergestellt. Und eines der Kleider wurde 2015 für stolze 1,5 Millionen Dollar versteigert.
Aha.
Das ist ein Preis. Viel wichtiger als Dorothys Kleid ist aber etwas anderes, denn Dorothys wichtigstes Kostümelement befindet sich an ihren Füßen.
Yes.
Dorothys rote Schuhe spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte und haben genauso Kultstatus wie der Film selbst. Also Dorothys rote Schuhe sind wirklich so eins der bekanntesten Filmrequisiten überhaupt in der ganzen Geschichte von Hollywood. In der ursprünglichen Geschichte, also in der Buchvorlage, sind die Schuhe eigentlich silberfarben, aber der Film wurde ja eben in dieser Drei-Streifen-Technicolor-Filmart gefilmt und das war damals eben so das Ding. Und das wollte man voll ausnutzen und deshalb wählte man eben nicht dieses, ja, unscheinbare Silber, sondern eine kräftige rote Farbe.
Und die sind so cool, die Schuhe. Ich weiß noch einmal, ich habe ja lange Zeit bei Robinson gearbeitet und da hatten wir irgendwann mal so ein Special zum Zauberer von Oz und wir hatten keine roten Glitzerschuhe. Ich meine, hat man halt auch nicht einfach so mal rumfliegen, ne? Und dann hat doch der Showrunner, kann man ja nicht sagen, aber der Typ, der das mit uns einstudieren sollte, weil wir hatten gelbe Glitzerschuhe und hatte doch ernsthaft zu mir gesagt, ja, wir können auch die gelben nehmen, wo ich immer dabei wäre, weil gelb ist meine Lieblingsfarbe, falls ihr das nicht wisst. Weil die Straße ist ja gelb, diese Yellow Brick Road. Und ich so, ja, die Straße ist gelb, aber eben doch nicht die Schuhe. Nicht. Oh mein Gott, ich habe mich, glaube ich, selten so mit jemandem angelegt, wie mit diesem Showrunner mit den gelben Schuhen.
Ja, vor allem gerade, weil die Straße gelb ist. Also Dorothy muss ja der gelben, ja, Straße folgen, um zum Zauberer von Oz zu kommen. Und gerade deshalb dürfen doch die Schuhe nicht gelb sein. Wo ist denn da der Sinn? Leute, Männer, was ist los mit euch?
Ja, same, same. Gelb, rot, whatever.
Ja, naja.
Aber das Kleid dann auch gleich noch Film pink machen vielleicht. Naja.
Nein. Designt wurden diese roten Schuhe von MGMs Chefkostümdesigner Adrian, der auch alle anderen Kostüme des Films designte. Die Basis waren schlichte weiße Seidenschuhe mit leichtem Absatz, die dann eingefärbt wurden. Und die Schuhe sollten aussehen, als wären sie mit Rubinen besetzt, mit ganz vielen Rubinen. Aber natürlich waren das keine echten Rubinen.
Weil Rubine sind eher pink, wie wir gelernt haben. Und teuer.
Und am Anfang benutzte man als Rubinenersatz so größere Perlen, aber die waren letztendlich einfach zu schwer, weil du musst dich ja in den Schuhen auch bewegen, Dorothy muss ja tanzen und so weiter. Man besetzt die Schuhe stattdessen mit sehr, sehr, sehr vielen Pailletten. Es sollen pro Schuh 2300 Pailletten gewesen sein.
Oh.
Mhm. Das ist eine Arbeit, würde ich sagen. Mhm. Die Pailletten wurden nicht direkt an den Schuh angebracht, sondern auf Organza-Stoff, der wurde dann eben an den Schuh angebracht. Die Pailletten waren viel dunkler, als man eigentlich denken würde, denn man wollte ja diesen schönen, kräftigen Rotton auf der Leinwand hinbekommen. Und ein helles Rot, also so, wären die Pailletten in echt so rot, wie sie auf der Leinwand aussehen, wären sie am Ende orange gewesen auf der Leinwand. Und deshalb musste man halt so ein ziemlich dunkles Rot benutzen, um das helle Rot auf der Leinwand zu erreichen.
Das muss so eine coole Zeit gewesen sein, da in der Hollywood zu arbeiten während dieser Technicolor-Filmentwicklung, weil man hatte ja gar keine Erfahrungswerte. Also heute, wie oft wir das schon gesagt haben, das wissen selbst wir, die ja noch nie für einen Film irgendwas designt haben, dass man für Filme nicht schwarz benutzt und für Filme auch oft kein Weiß benutzt. Auch heute immer noch nicht oft kein Weiß benutzt wird, wenn man Weiß darstellen möchte. Und muss so eine interessante Zeit gewesen sein, weil du musstest ja für alles irgendwie 1001 Kameratests machen und immer halt so go with the flow, trial and error mäßig.
Mhm, das ist richtig daran cool. Gehen. Das Problem ist halt nur, dass sie dann teilweise einfach auch Sachen gemacht haben, ohne drüber nachzudenken, was für Schäden das anrichten könnte. Mhm. Und davon handelt ja auch diese Folge.
Mhm.
Das ist nämlich leider das Problem mit dieser Rumexperimentiererei.
Ja.
Aber natürlich ist es trotzdem auch spannend. Also ich wäre auch echt gern dabei gewesen. Also, ich sag ja, Old Hollywood hat so eine Faszination und gleichzeitig ist es so gruselig. Es ist echt verrückt.
Mhm.
Aber naja, Adrian hat, wie gesagt, diese Schuhe designt und kurz vor Beginn der Dreharbeiten fügte er dann noch diese kleinen Schleifen am Schuh hinzu, die ebenfalls mit so Steinen besetzt waren. Für den Film wurden mehrere Schuhpaare hergestellt. Wie viele es genau waren, ist heute nicht mehr ganz klar. Weil man muss auch sagen, man ist damals mit Filmrequisiten nicht gerade zimperlich umgegangen. Also wenn der Film vorbei war, super viele Leute haben die Sachen auch einfach mit nach Hause genommen oder die Sachen wurden dann für einen anderen Film wiederverwendet oder sie sind einfach verschwunden oder was auch immer. Mhm. Also man ist da nicht so zimperlich mit umgegangen.
Ja, weil man halt auch nicht so wusste, wie es heute. Klar, wenn man irgendeinen Film dreht, dann hebt man die Requisiten halt auf. In der Annahme oder in der Hoffnung natürlich, dass der Film irgendwie so ein Banger wird, wie Titanic zum Beispiel. Und man die Kostüme dann hinterher noch für einen Profit irgendwo ausstellen kann. Also gerade die Kostüme von Hauptfiguren, da wird ja heute mittlerweile echt ein Aufhebens drum gemacht. Weil man weiß einfach, die können in Museen ausgestellt werden. Die können mit Museen auf Tour gehen, mit Ausstellungen auf Tour gehen. Und dessen war man sich ja damals überhaupt nicht bewusst. Also
nee, gar nicht. Und deshalb weiß man auch einfach nicht, wie viele Schuhe existiert haben, weil darüber auch einfach keine Buchhaltung gemacht wurde. Oder schon gemacht wurde, aber die ist halt mittlerweile nicht mehr da.
Aber schon viele, schätze ich mal, weil wenn die Pailletten, ich weiß nicht, ob die geklebt oder genäht waren, also, aber beim Laufen fallen die ja ab, beim Tanzen fallen die ab, also das müssen schon bestimmt einige gewesen sein, kann ich mir vorstellen.
Es waren auf jeden Fall einige, aber wie viele weiß man eben nicht. Aber man weiß, dass es heute noch 5 Paare gibt, die heute noch existieren. Ein Paar kann man im Smithsonian besuchen und dort erfreuen sie sich auch sehr großer Beliebtheit. Also das Smithsonian sagt selbst auch, die Schuhe seien eins ihrer absoluten Lieblingsstücke. Also nach denen wird am allermeisten gefragt und das finde ich echt verrückt, wenn man bedenkt, was Smithsonian da alles steht. Also und dann sind diese roten Schuhe aus der Zauberer von Oz eins der am meisten nachgefragtesten Sachen. Also das ist schon echt verrückt.
Mhm.
Dieses Schuhpaar, das im Smithsonian ausgestellt ist, gehört eigentlich gar nicht zusammen. Also der rechte und der linke Schuh gehören eigentlich nicht zusammen. Und das weiß man, weil in einem Schuh steht 1 Judy Garland und im anderen 6 Judy Garland.
Hm.
Und mittlerweile weiß man auch, wo das dazugehörige Paar ist. Dieses andere Paar hat eine sehr turbulente Geschichte hinter sich. Es befand sich eigentlich im Judy Garland Museum in Grand Rapids, also da ist Judy Garland aufgewachsen. Und da gibt es eben heute ein Museum, ihr zu Ehren. 2005 wurden sie gestohlen und die Bevölkerung stand Kopf. Also wirklich alle waren verrückt, wo sind diese Schuhe? Aber es brauchte mehr als nur 3 Klicks, zwinker, zwinker, um die Schuhe zurückzufinden. wiederzufinden. Es wurde sogar eine Belohnung von 1 Million Dollar ausgesetzt, um die Schuhe wiederzufinden, aber auch das brachte nichts. Also die Suche war wirklich lange vergebens. Im September 2018 kam dann die Erleichterung. Das FBI, ich sag's nochmal, das FBI verkündete auf einer Pressekonferenz, dass die Schuhe gefunden wurden. Das FBI hat das verkündet. Ich wollte es nochmal kurz wiederholen. Ist das nicht verrückt? Die Schuhe wurden dann in Smithsonian geschickt, um die Authentizität zu klären. Und dort stellte man nicht nur fest, dass die Schuhe authentisch sind, sondern dass sie das Gegenstück zu ihrem Schuhpaar sind. Also jetzt weiß man, wo die Schuhe sind und welche Schuhe zusammengehören. Ziemlich verrückte Story. Und ich habe euch dazu auch Artikel vom Smithsonian verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen, weil da erzählen sie auch ganz viel darüber, wie sie feststellen konnten, dass das Paar authentisch ist und auch, was sie alles machen müssen, um diese Schuhe auch zu erhalten. Also damit die Pailletten ihren Glanz behalten und so weiter. Könnt ihr euch alle gerne durchlesen. Sehr spannend. Und noch ein kleiner interessanter Fakt, das Schuhdesign stand nicht von Anfang an fest, also Adrian probierte zunächst verschiedene Designs aus. Zur Auswahl standen auch die sogenannten arabischen Schuhe, die vorne an der Schuhspitze so nach oben gebogen waren, also so dieses stereotypische arabische Design, was man in Hollywood so immer gesehen hat.
Weil das ja so gut zu blauen Gingham-Kleidern passt.
Oder genau, was also die waren ebenfalls mit vielen Perlen besteckt, aber letztendlich entschied man sich dann gegen sie, weil man eben einfach dachte, für so eine Plain Jane, also so ein simples Mädchen aus Kansas, ist es einfach zu viel, das ist zu extravagant. Und deshalb wurden die Schuhe ausrangiert, man entschied sich für das andere Design. Dieses arabische Paar wurde aber erhalten und es befand sich sehr lange in der persönlichen Sammlung der Schauspielerin Debbie Reynolds, die wir hier auch schon einige Mal erwähnt haben. Debbie und 2011, ja, die haben wir ja schon ein oder andere Mal erwähnt und die hat ja sehr viel gesammelt und sehr viel versteigert, das wissen wir mittlerweile schon. 2011 wurden dann auch diese arabischen Schuhe versteigert für circa eine halbe Million Dollar.
Wow.
Und zu Ehren des 50. Jahrestages des Filmes stellte der Juwelier Harry Winston ebenfalls rote Schuhe her. Diese waren mit unglaublich vielen Diamanten und Rubinen besetzt und sollen unfassbare 3 Millionen Dollar wert sein. Und damit sind sie die wertvollsten Schuhe der Welt.
Ja, das hört sich so an.
Ja, wow. Verrückt. So, also. Das, was Judy Garland durchmachen musste, war ja schon furchtbar. Aber Leute, jetzt geht's noch furchtbarer weiter. Wir kommen jetzt zur Vogelscheuche. Die Vogelscheuche wurde von Ray Bolger gespielt. Eigentlich wurde er als Zinnmann gecastet, doch es war schon immer sein Traum, die Vogelscheuche zu spielen. Also schon von klein auf liebte er diese Rolle. Und nach viel Diskussion wurde sein Traum dann wahr und er wurde umbesetzt. Also er durfte die Vogelscheuche spielen. Die Arbeitsbedingungen waren allerdings nicht ganz so traumhaft, wie er vielleicht dachte. Die Vogelscheuche sieht ja so aus, als hätte sie so einen Leinsack auf dem Kopf. Und um diesen Effekt hinzubekommen, musste sein Gesicht jeden Morgen über eine Stunde lang bearbeitet werden. Und anscheinend wurde ihm so eine Schicht Latexschaum aufs Gesicht gearbeitet. Das war damals so eine ganz neue Methode. Und der...
Dann war sie bestimmt super gesund und nachhaltig.
Ja, aber traurigerweise ist das noch eins der gesündesten Dinge während dieser ganzen Dreharbeiten. Also das war halt damals so echt so ein ganz neues Ding und der Make-up-Artist des Films war auch einer der ersten, der diese Technik überhaupt benutzt hat. Das hat aber einfach wahnsinnig lange gedauert, also über eine Stunde und am Ende des Tages brauchte man genauso lang, um das wieder abzubekommen. Und diese Schicht auf seinem Gesicht war sehr starr, also die bewegte sich nicht, die war sehr... Ja, einfach sehr stark klebte die auf seinem Gesicht. Und er selbst sagte dazu, also Ray Bolger sagte dazu, Zitat, du konntest nicht schwitzen, du konntest nicht durch deine Haut atmen. Du realisierst gar nicht, wie viel du durch deine Haut atmest, bevor du es nicht mehr kannst. Wir fühlten uns, als würden wir ersticken. Er sagt wir, weil er nicht der Einzige war, der nicht mehr durch seine Haut atmen konnte, wie wir gleich sehen werden. Also das stelle ich mir schon richtig verrückt vor, weil es ist halt wirklich so, du atmest sehr viel durch deine Haut. Und wenn das komplett alles zu ist und du nicht mehr atmen kannst und nicht mehr schwitzen kannst, furchtbar. Und du musst ja auch bedenken, er konnte dadurch den ganzen Tag eigentlich nichts essen, weil dieses Ding so starr war. Aber auch da war er nicht der Einzige. Um diesen Leinsackeffekt zu verstärken, wurden dann per Hand so Linien auf das Gesicht gemalt und die bekam man sehr schwer ab. Also er soll noch Monate nach Ende der Dreharbeiten die Linien auf seinem Gesicht gehabt haben.
Oh Gott, der Arme.
Ja, Das klingt nicht gesund, würde ich sagen.
Und stell dir mal vor, du gehst dann, der muss dann weiterhin auf Jobcastings gehen. Stell dir vor, du schlägst beim Jobcasting auf. Guten Tag, ich spreche heute vor für die Rolle des Bankers. Was haben Sie denn für Streifen im Gesicht?
Ach, ich war mal eine Vogelscheuche in einem Land namens Oz.
Oh, wow.
Ja, aber was war das bitte für ein Make-up? Crazy.
Ja.
Das Vogelscheuchenkostüm befindet sich heute übrigens auch im Smithsonian. Das nur so am Rande. Kommen wir jetzt zum ängstlichen Löwen, gespielt von Bert Law. Er hatte es bei den Dreharbeiten alles andere als leicht, genauso wie alle anderen Schauspieler. Um sein Gesicht löwenartiger aussehen zu lassen, wurden ihm auch mit diesem Latexschaum Prothesen angeklebt. Und die machten es unmöglich zu essen. Also Drehtage im Old Hollywood konnten sehr lange dauern. Und wenn du den ganzen Tag nur Suppe und Wasser durch einen Strohhalm trinken kannst, denn so war das bei ihm, ist der Tag noch viel länger und viel anstrengender.
Mhm.
Also er konnte wirklich nichts essen. Er konnte wirklich nur durch einen Strohhalm irgendwas zu sich nehmen, weil einfach diese Prothesen so fest waren. Und die Make-up-Artists halt gesagt haben, ja, guck mal, du brauchst morgens über eine Stunde, um das zu machen, als ob wir dann nach dem Mittagessen das nochmal machen würden.
Mhm.
Das gab's damals einfach nicht.
Ja, klar, es kostet ja alles Zeit.
Ja, eben, muss halt den ganzen Tag so bleiben, Pech für dich. Er hätte aber die Energie dringend gebraucht, denn sein Kostüm war wirklich eine Herausforderung.
Mhm.
Denn sein Löwenkostüm bestand aus echtem Löwenfell. Ja, das Ganze ist nicht nur extrem widerlich und extrem verstörend, sondern auch sehr anstrengend. Also das Kostüm soll über 40 Kilo gewogen haben. Also schlepp das mal den ganzen Tag mit dir herum, während du nur Suppe trinken darfst. Und ich meine, er läuft ja nicht nur rum, sondern er tanzt ja auch in dem Film. Also verrückt. Einfach nur verrückt.
Vor allen Dingen, man sieht es nicht mal im Film, dass es aus echtem Löwenfell ist. Also da frage ich mich echt, warum? Für wen musste das echtes Löwenfell sein?
Ja, ich habe da unterschiedliche Sachen gelesen und anscheinend haben sie da halt auch lange rum überlegt und haben dann gesagt, okay, nur dieses Löwending sieht halt aus wie echter Löwe. Also, I don't know, gibt's ein paar verschiedene Begründungen für, ich find's einfach nur widerlich und ich bin sicher, man hätte auch eine andere Lösung gefunden, wenn man gewollt hätte.
Ja.
Und weißt du, wie gesagt, das ist ja nicht nur widerlich und verstörend, sondern stell dir mal vor, wie heiß es auch da drin war.
Mhm.
Und es liegt ja nicht nur an diesem unglaublich schweren und dicken Kostüm, sondern um ihn herum sind wahnsinnig viele Lampen.
Ja.
Denn eben dieses Dreistreifen-Technicolor-Dingsbums erfordert sehr viel Licht. Also sie haben praktisch alle Lampen, die in Hollywood verfügbar waren, dorthin geschafft. Und haben das Set beleuchtet. Also die haben so viel Strom gebraucht, dass rund um das Studio es sogar öfter mal Stromausfälle gegeben haben soll, weil da einfach so viele Lampen eingesetzt wurden. Also ich habe auch gelesen, es soll im Studio oft bis zu 38 Grad heiß gewesen sein.
Wow.
Und schafft es mal.
Ja.
Im Löwenkostüm. Tanzend. Während du nur Suppe getrunken hast. Also super krass. Und auch alle, die da waren, sagen, am Ende der Drehtage, wenn sie ihn da aus dem Kostüm rausgeholt haben, das komplette Kostüm war nass, er war nass, es war einfach nur furchtbar. Und er konnte sich ja auch zwischendurch nicht mal erholen. Also er hätte sich ja auch in dem Kostüm nicht einfach mal hinsetzen können oder so. Einfach nur grauenhaft. Das Löwenkostüm wurde 2014 übrigens versteigert. Das Kostüm existiert heute noch. Und zwar für die stolze Summe von 3,1 Millionen Dollar.
Na, mindestens. Also ich würde, Blut, Schweiß und Tränen sind in dieses Kostüm geflossen. Quite literally, würde ich mal behaupten.
Ja, aber wer will das haben? Das ist super ekelhaft. Mhm. Also, boah. Aber okay, irgendjemand wollte es haben und hat dafür sehr viel Geld gezahlt. Also, you do you.
Bestimmt so ein Safari-Jäger, der halt selber keinen Löwen geschossen hat, weil er es nicht hinbekommen hat. Ah, dann kauft er den Löwen aus.
Oh, ja. Menschen sind seltsam, das habe ich mittlerweile gelernt.
Ja, das sagt meine Oma auch immer. Egal, was du denkst, wie verrückt deine Sache ist, an die du gerade denkst, es steht jeden Tag ein Dollar auf.
Ja, es gibt immer jemand, der verrückter ist. Immer, immer, immer. Aber der Löwe war nicht der Einzige, der sehr gelitten hat. Wir kommen jetzt zum Zinnmann. Der Zinnmann wurde gespielt von Jack Haley und dieser hatte ebenfalls ein sehr schwieriges Kostüm. Man brauchte sehr lange, um das richtige Material für das Kostüm zu finden. Man probierte sehr viel herum, machte sich sehr viele Gedanken. Letztendlich entschied man sich für einen sehr, sehr festen Baumwollstoff mit einem Lederbezug. Alles halt in Silber, weil es soll ja aussehen, als wäre er so aus Metall.
Mhm.
Der Anzug war unglaublich starr. Also Haley konnte sich den ganzen Tag nicht hinsetzen. Er musste den kompletten Tag stehen. Und um ein bisschen Erleichterung zu haben, lehnte er sich in den Pausen gegen eine Wand, um zu entspannen, und schlief dann dabei auch ein.
Oh Gott.
Weil er war echt komplett fertig. Also man muss sich vorstellen, die Tage am Set fingen schon um 5 oder 6 Uhr morgens an und gingen locker bis 7, 8, 9, 10 Uhr abends.
Ja, ich wollte schon gerade sagen, das war damals nix so mit Arbeitsrecht, 8 Stunden Arbeitstag, 5 Tage Woche oder so.
Und es gab auch keine Gewerkschaft, die dir hätte helfen können oder irgendwas. Also du warst halt da und musstest abliefern. So, das war die einzige Regel, die es gab. Und er war richtig fertig. Also stell dir das mal vor, von 5, 6 Uhr morgens bis 8, 9 abends kannst du dich nicht hinsetzen. Du stehst. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Das Zinnmann-Kostüm gibt es übrigens heute nicht mehr. Das ist verschollen, das gibt's nicht mehr, weil, wie gesagt, man hat auf die Sachen einfach nicht aufgepasst. Doch das eigentlich Schlimme beim Zinnmann, also als wäre es nicht schon schlimm genug, sich den ganzen Tag nicht hinsetzen zu können.
Ich wollte gerade sagen, noch schlimmer? Ja.
Aber das eigentlich Schlimme war das Make-up. Jack Haley war nicht immer der Zinnmann. Ursprünglich sollte ein Mann namens Buddy Ebsen diese Rolle spielen. Ihr erinnert euch, das war der Mann vom Anfang, der im Krankenhaus landete. Ganz ursprünglich sollte Ebsen eben die Vogelscheuche spielen und er tauschte dann ja eben mit Ray Bolger, haben wir ja vorhin schon erzählt, damit für ihn der Traum der Vogelscheuche in Erfüllung gehen konnte. Für Ebsen, also dem war das am Anfang eigentlich egal, der meinte so, ja klar, ich kann auch einen Zinnmann spielen, whatever. Letztendlich war dieser Tausch für ihn aber nicht ganz so traumhaft. Um das Gesicht des Zinnmanns silber zu färben, wurde es mit Aluminiumpulver bestäubt.
Nein.
Aluminiumpulver. Pures Aluminiumpulver. Und das ist ja an sich schon sehr ungesund, wie man sich vorstellen kann. Doch, was alles noch schlimmer machte, Ebsen war stark allergisch dagegen, was er vorher nicht wusste, weil woher willst du sowas wissen?
Ja, klar. Oh nein, der arme Kerl.
Grauenhaft. Nach 9 Tagen am Set ging es ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus musste. Also er erzählt später, dass er tief einatmete, aber es passierte einfach nichts. Also er konnte keine Luft in seinen Lungen spüren, weil einfach seine Lungen komplett mit Aluminiumpulver bestäubt waren.
Scheiße.
Er selbst beschrieb seine Erfahrungen so, Zitat: "Eines Nachts wachte ich schreiend auf. Meine Arme krampften und rollten sich gleichzeitig ein, sodass ich nicht mit einem Arm den anderen begradigen konnte. Meine Frau versuchte es mit Erfolg, als meine Zehen anfingen, sich zusammenzuziehen. Dann verkrümmten sich meine Füße und meine Beine. Ich bekam Panik. Was geschah mit mir? Dann kam das Schlimmste. Die Krämpfe in meinen Armen breiteten sich auf meine Brust aus, auf die Muskeln, die meinen Atem kontrollierten. Wenn das angehalten hätte, hätte ich keinen Atemzug mehr machen können. Ich war sicher, dass ich sterben würde." Grauenhaft. Grauenhaft. Ganz schlimm. Er kam dann eben ins Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Also er lag dann eben in so einem Sauerstoffzelt und die Ärzte waren wirklich schockiert. Also meinten, okay, der ist fast am Sterben. Ganz schlimm. Und er behielt auch sein Leben lang Schäden davon. Also er konnte sein Leben lang schlecht atmen. Das Studio rief regelmäßig im Krankenhaus an, um zu erfahren, wann er dann endlich mal wieder am Set auftauchen würde.
Ich wollte gerade sagen, die wollten ihn bestimmt Beileid wünschen und gute Besserung. Ja, nein.
Ja, also Old Hollywood, Leute. Ich muss ganz oft an die Stelle denken bei Liz Taylor, als ihr erster Mann gestorben ist, der Mike Todd, und da war sie ja untröstlich.
Ja.
Und da hat auch, weil sie ja gerade einen Film gedreht hat, und da hat dann ja auch der Studioboss bei ihr angerufen, hat ihr sein Beileid ausgesprochen und im nächsten Satz gefragt, ja, und wann kommst du wieder? Ja. Also die Arbeit muss schon weitergehen, ne? Und da war sie ja auch, also sowas von wütend. Und die Ärzte hier, grauenhaft. Also die Ärzte hier waren fast so wütend wie Elizabeth Taylor und haben gesagt, Leute, der kann nicht wiederkommen, der ist hier fast tot, das geht nicht. Das Studio war hysterisch und man konnte einfach auch nicht verstehen, was los war. Also sie sagten auch den Ärzten, ich verstehe nicht, was hier los ist, es kann nicht am Make-up liegen, weil es war doch pures Aluminiumpulver. Und man war halt damals der Meinung, dass pures Aluminiumpulver total gesund ist. Also da ist kein Problem. Und das war dann ihr Argument, so, hey Leute, wir haben da ja nichts dazu gemischt. Also wir haben ja nichts Giftiges dazu gemischt. Das war doch pures Aluminiumpulver. Das kann doch kein Problem sein. Aber Spoiler, es war ein Problem.
Ich sehe es gerade wortwörtlich vor mir, wie das Studio was anruft. Wir haben extra nichts dazu gemacht. Es war extra nur Aluminium.
Ja, furchtbar.
Oh, Old Hollywood. Vielen Dank für die netten alten Stories. Oh mein Gott.
Denn ihr könnt euch vorstellen, Aluminiumpulver ist nicht sonderlich gesund. Vor Nein. allem so, wie man es bei ihm gemacht hat. Also es wurde ihm ja, also das war ja Staub.
Nimm doch gleich Quecksilber. Es glitzert bestimmt auch schön in den Jacken.
Ja. Aber das Problem war ja auch das, also dass das halt so pudrig war. Also man hat ihm das ja ins Gesicht geblasen und dadurch hat er das ja alles eingeatmet. Und das war natürlich richtig schlimm. Und wenn du dann noch allergisch dagegen bist, ja, grauenhaft. Als er dann nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war seine Rolle schon an Jack Haley vergeben, der übrigens nicht erfahren hat, warum Ebsen gefeuert wurde. Das wusste er nicht. Also er wusste nicht, dass das alles ein bisschen gefährlich ist, was wir hier tun. Er ist aber, also Ebsen ist immer noch Teil des Filmes, denn es gibt, also er hat ja, bevor er gefeuert wurde, mehrere, also eigentlich alle Songs des Films schon aufgenommen und einen Song mit ihm hört man auch immer noch. Also man kann ihn immer noch im Film hören. Jetzt war aber Jack Haley der Zinnmann und ihm wurde das Aluminium nicht mehr auf die Haut gepustet, sondern man trug es mit einer Paste auf seine Haut auf. Das war natürlich immerhin schon mal gesünder, weil so hat er ja den Staub nicht eingeatmet. Mhm. Und das zeigt mir, da kann das Studio sagen, was sie wollen, das zeigt mir, dass das Studio doch gesehen hat, dass es ein Problem mit dem Aluminiumpulver gibt. Weil ja. sonst hätten sie ja die Arbeitsweise nicht verändert. Also von daher können sie mir sagen, was sie wollen, ist, sie wussten, dass es da ein Problem gibt.
Mhm. Haley, oh mein Gott, ich hoffe, dass Bill Ebsen den Arsch unter dem Studio weggeklagt hat.
Nee, natürlich nicht. Oh. Also eigentlich hätten alle Beteiligten klagen sollen. Wir kommen auch gleich zur Hexe, die hätte ebenfalls klagen sollen. Aber niemand hat geklagt, weil sie natürlich Angst hatten vom Studio. Ich meine, es ist MGM.
Ja, ja, klar. Ja, Old Hollywood, ja. I see.
Ja, man weiß, wie es war. Also wie gesagt, Haley hat es nicht mehr eingeatmet. Ihm wurde die Paste aufs Gesicht geschmiert. Er musste aber ebenfalls kurz aussetzen, nicht lange, aber kurz, weil er von der Paste eine üble Augeninfektion bekommen hat. Weil ich glaube, auch das ist nicht so gesund, wenn du Aluminiumpulver in die Augen bekommst. Doch immerhin landet er nicht im Krankenhaus und dafür muss man bei diesem Dreh ja echt schon dankbar sein. Traurig, aber wahr. Kommen wir jetzt zur letzten Person und zwar zum Bösewicht des Filmes, zur Hexe, gespielt von Margaret Hamilton. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, dass die Hexe grün ist. Und wie ihr euch denken könnt, hatte Margaret Hamilton im echten Leben keine grüne Haut.
Was?
Shocking, aber sowas.
Entschuldigung?
I know. Super.
Wie, die grüne Hexe war nicht wirklich grün, hä?
Aber ich liebe Margaret Hamilton, also ja. coole Schauspielerin.
Ich muss immer an Hamilton, das Musical, denken, wenn ich ihren Namen höre.
Ich auch.
Ich bin Margaret Hamilton.
Ich mag sie auch echt gerne. Also sie ist echt eine coole Person. Das grüne Make-up war extrem giftig, denn es hatte eine Kupferbasis. Und auch Kupfer ist etwas, was man nicht auf der Haut haben sollte.
Man sollte keine Metalle auf die Haut schmieren. Ich hoffe, ihr habt Nein. aus dem alten Hollywood, genau, aus dem alten Hollywood gelernt. Und schmiert euch keine. Deswegen ist Aluminium auch nicht mehr in Deos enthalten. Surprise, surprise, weil Aluminium auf der Haut nicht gut ist.
Nein, und ich glaube, Kupfer auf der Haut ist auch nicht so gut.
Es ist echt nicht gut, nein.
Es ist echt eine Katastrophe, was hier passiert ist. Hamiltons Make-up-Artist erzählt später auch, dass er jeden Abend ganz penibel darauf geachtet hat, wirklich jedes Make-up-Atom abzuwaschen, weil ihm klar war, mit dem grünen Make-up ist nicht zu spaßen und es darf nicht über Nacht drauf bleiben. Wir müssen das wirklich alles abbekommen. Und deshalb durfte auch sie am Set nichts essen, sondern konnte nur durch den Strohhalm ein Süppchen schlürfen. Weil sie ja, das ist ja sonst viel zu gefährlich, wenn du das isst. Aber damit nicht genug, also nicht nur, dass sie Kupfer-Make-up auf die Haut geschmiert bekommen hat, sondern Hamilton hatte einen ziemlich üblen Unfall beim Dreh. Es gibt nämlich eine Szene, in der die Hexe in Feuer und Rauch verschwinden soll.
Und lass mich raten, sie ist wirklich in Feuer und Rauch verschwunden.
Ja, das Problem ist nämlich, dass sie eigentlich durch eine Falltür nach unten fallen soll. Aber die Tür funktionierte nicht.
Ach, scheiße.
Und deshalb wurde Margaret der Pyrotechnik ausgesetzt. Sie zog sich dabei sehr üble Verletzungen zu, also eine Verbrennung 2. Grades im Gesicht und eine Verbrennung 3. Grades an der Hand. Und sie musste nach dem Unfall 6 Wochen pausieren und 6 Wochen ist für Hollywood wirklich, also für Old Hollywood wirklich eine sehr lange Zeit.
Ich wollte gerade sagen, es ist heute immer noch lang, aber damals hat der Filmdreh ja nicht 3 Monate gedauert, wie heute bei den meisten Filmen, sondern 20 Tage, 30 Tage, vielleicht mal 40, wenn es besonders aufwendig war.
Ja, und wenn du da 6 Wochen auf eine Schauspielerin warten musst, also das zeigt, wie schlimm sie verletzt war.
Hashtag Arbeitssicherheit. Wup, wup.
Bei dem Unfall sieht man auch, wie gefährlich das Make-up war.
Stimmt, die war ja auch noch grün.
Genau. Und da haben wir diese Margaret mit der grünen Haut, mit ihren schweren Brandwunden. Und anstatt sie sofort ins Krankenhaus zu bringen, musste sie erstmal abgeschminkt werden. Und das zeigt mir, wie giftig das war. Also, dass sie selber wussten, wie giftig das war, wenn sie die Entfernung des Make-ups als wichtiger empfinden als die sofortige Versorgung der Wunden. Also, das zeigt mir, dass sie selber wissen, das ist verdammt giftig. Wir können dich nicht gehen lassen.
Wer weiß, wie lange sie dann im Krankenhaus ist und ob sie zu Hause, wenn sie dann direkt wahrscheinlich nach Hause geht, nicht die Mittel hat, das selber abzumachen. Klar.
Ja, furchtbar. Und das zeigt, also das zeigt ja, die wissen schon selber, dass das nicht so gesund ist. Und ich stelle mir das so schlimm vor, weil dieses giftige Make-up musste mit Alkohol entfernt werden und ihre Haut war verbrannt. Und da war ja trotzdem noch Make-up drumherum. Das musste mit Alkohol entfernt werden. Wie grauenhaft ist das bitte?
Ja.
Grauenhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, was die arme Frau für Schmerzen gehabt haben soll. Und ihr Arzt hat ihr damals auch, also ihr Arzt war richtig wütend und hat damals auch gesagt, wenn du MDM nicht verklagst, also du musst die wirklich auf jeden Cent verklagen. Sie verklagte aber das Studio nicht. Denn sie sagte, dass, also sie hätte es gerne gemacht, aber sie sagte halt damals, sie will es nicht machen, weil sie weiß, dass sie danach keinen Job mehr haben wird.
Ja.
Also sie weiß, wie das Business ist und meint halt, nee, ich bekomme danach nie wieder einen Job. Und ganz ehrlich, es wäre so gewesen. Ich wette mit dir, sie hätte den Rechtsstreit sowieso nicht gewonnen, wette ich auf alles und hätte am Ende nie wieder einen Job gehabt. Und das, ja, war einfach zu riskant. Und übrigens war auch ihr Make-up hinterher noch lange zu sehen. Also auch nach Ende der Dreharbeiten war sie wochenlang noch so ein bisschen grün, weil das einfach nicht richtig abging. Und das würde ich auch mal sagen, das ist kein gesundes Zeichen, wenn du danach noch grün bist. Also, wie gesagt, sie verklagte MGM nicht, ging zurück zum Studio, aber nur unter einer Bedingung, kein Feuerwerk mehr. Also sie wollte nichts mehr machen, was irgendwas mit Feuer zu tun hat. Und übrigens, als sie zurück ans Set kam, waren ihre Verletzungen ja noch nicht verheilt, wie man sich vorstellen kann, vor allem an der Hand. Und deshalb konnte man sie natürlich unmöglich wieder grün schminken an der Hand. Und deshalb trug sie den Rest des Filmes grüne Handschuhe.
Wo man sich auch fragt, warum haben sie das nicht direkt so gemacht? Also
ja, aber also hallo, wer denkt denn dran an die Gesundheit seiner Mitmenschen? Nicht Old Hollywood. Aber wie gesagt, sie drehte wieder, aber nur unter dieser Bedingung kein Feuer mehr.
Sehr gut.
Und es gibt eine Szene, in der die Hexe auf ihrem rauchenden Besen sitzt und sowas an den Himmel schreibt, also Surrender Dorothy steht da. Also gib auf, Dorothy. Und das hätte sie machen sollen und hat dann halt gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weil dieser Besen raucht ja und ihr war klar, da ist dann ja auch irgendwas mit Pyrotechnik wieder drin. Und sie hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und deshalb hat ihr Stunt-Double Betty Danko diesen Dreh gemacht. Betty Danko setzte sich auf ein rauchendes Rohr, also das den Besen simulieren sollte. Da wir hier beim Zauberer von Oz sind und bei diesem Film anscheinend alles schief geht, was nur schief gehen kann, explodierte dieses Rohr.
Oh mein Gott, ja. Die Story kenne ich noch nicht. Oh, scheiße.
Das Rohr explodierte, Betty Danko fiel vom Rohr und musste daraufhin 11 Tage im Krankenhaus verbringen und trug auch eine dauerhafte Narbe am Bein davon. Also sie hatte eine sehr tiefe Narbe im Bein. Und was ich auch besonders reizend finde, sie flog runter, die Perücke fiel ihr vom Kopf, der Hut fiel ihr vom Kopf. Also ich meine, es war eine Explosion, okay? Sie saß da, schwer verletzt, und dann kommt eine Dame vom Kostümdepartment zu ihr und fragt, wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Ich muss den wieder zurückgeben. Und Betty Danko sitzt da so, Entschuldigung, ich bin schwer verletzt, okay? Ja, also so waren die Dreharbeiten damals. Grauenhaft, einfach nur grauenhaft.
Wow, starke Nerven, die Frau.
Ja, furchtbar, einfach nur furchtbar. Aber da muss man sich auch vorstellen, stell dir mal vor, Margaret Hamilton hätte nicht Nein gesagt. Und hätte sich auf dieses Rohr gesetzt. Alter, dann hätte sie einfach schon wieder im Krankenhaus sitzen müssen. Grauenhaft. Gottes Willen, Leute, wirklich. Aber wenn die Null-Diät, das Hungern, das Aluminium-Make-up und das Feuer dich noch nicht umbringt, dann vielleicht giftige Requisiten. Denn es gibt ja eine Szene, in der Dorothy, ihr Hund und all die anderen auf einem Feld liegen und schlafen. Und durch einen Zauber fängt es an, auf sie zu schneien. Und der Schnee, der so besinnlich auf die Schauspieler herabrieselt, besteht aus purem Asbest. 100% Asbest. Asbest.
Klar, weil sie haben extra 100% Asbest genommen.
Also wirklich, als ob diese armen Menschen nicht schon genug ertragen hätten. Und schaut euch den Film an, das ist viel. Das ist echt viel Schnee.
Das ist echt viel Schnee.
Das ist Aspas. Ah. Und es war auch gar keine so große Besonderheit. Also damals wurden in sehr vielen Filmen wurde Asbest als Schneeersatz benutzt. Und das lag auch zum größten Teil daran, also das sieht man nämlich auch bei den Kostümen, weil auch da Teile des Hexenbesens waren aus Asbest und auch Teile des Vogelscheuchenkostüms, weil das fängt ja auch so Feuer irgendwann, war auch aus Asbest. Und es hatte eben den Grund, man hat gerne mit Asbest gearbeitet, weil es so feuerbeständig war. Weil vorher hat man zum Beispiel so diese Baumwolldinger benutzt als Schnee, aber das kann natürlich super schnell in Flammen ausbrechen.
Ja.
Und Asbest aber nicht, und deshalb war Asbest halt eine super Lösung. Ja, aber irgendwann stellte man fest, dass Asbest ein bisschen krebserregend ist. Und deshalb dürfte man das natürlich heute nicht mehr machen. Aber damals hat man es gemacht. Und ja, das ist die zauberhafte Geschichte des Zauberers von Oz.
Ganz zauberhaft. Nicht.
Grauenhaft. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oh, ich kuschle mich jetzt in mein super kuscheliges Bett und denke daran, dass es nirgendwo besser ist als daheim.
Hoffentlich gibt's in meinem Bett keine Pyrotechnik.
Es ist so verrückt. Also, ich wollte die Story richtig gerne erzählen, weil ihr wisst ja, wir lieben Old Hollywood. Also, wie gesagt, wir haben einerseits halt so, wir haben so eine Hassliebe damit. Und ich weiß nicht, ich dachte so, oh, das passt irgendwie voll zu uns. So eine Old Hollywood Story mit mörderischen Kostümen.
Ja. Bisschen Asbest reingestreut in die ganze Geschichte. Wunderbar.
Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Und ich meine, klar, der Zauberer von Oz, also die Kostüme und das Make-up, das war schon alles besonders heftig. Also das ist schon wirklich ein schlimmes Beispiel. Aber ganz ehrlich, so wie die Leute behandelt wurden und dieses ganze andere Zeug, das ist halt leider, ja, an anderen Filmsets war es leider nicht besser.
Ich wollte gerade sagen, also da beim Zauberer von Oz war es natürlich sehr extrem, weil so viele so extreme Kostüme und Make-up hatten. Aber es war also einfach die Tatsache, dass nicht nur diese Schauspieler, sondern keiner damals aufgrund von diesem Studiosystem sich wegen solcher krassen Verletzungen, also das sind ja wirklich arbeitsrechtliche No-Gos, also nicht nur aus heutiger Sicht, sondern generell. Ich meine, sorry, wenn man zum zweiten Mal fast in die Luft gesprengt wird, das grenzt ja nicht mehr nur an fehlende Arbeitssicherheit, das grenzt schon an, ich weiß überhaupt nicht, wie man das
nennt. Sorry, aber das ist echt fahrlässig.
Und dass sie sich nicht getraut haben zu klagen, weil sie sonst wussten, also es wäre ja auch einfach so gewesen, die hätten dann zwar geklagt, hätten die Klage wahrscheinlich auch noch verloren und hätten ihren Job auch nie wieder gehabt. Also nicht nur diesen an diesem Set, sondern generell in ganz Hollywood keinen Job mehr bekommen. Weil sie natürlich dann hätte irgendwie jetzt geheißen, ach, die sind schwer zu arbeiten. Nee, die sind ein bisschen kompliziert. Geil, die wird regelrecht in die Luft gesprengt. Natürlich klagt die. Oh Mann. Also, naja, anyways.
Aber so ist es ja mit allen. Ich meine, guck mal, Judy Garland galt ja später auch als unglaublich schwer, mit ihr zu arbeiten und so, weil sie halt auch so Probleme mit Drogen hatte. Ja, aber Leute, wenn ihr sie schon als Kind unter Drogen setzt, was erwartet ihr denn?
Na, da kommt doch bestimmt ein gesunder Erwachsener bei raus.
Absolut, absolut. Also, es ist wirklich einfach nur grauenhaft.
Oh mein Gott.
Einfach nur grauenhaft. Also, ja, ich finde, die Geschichte war es echt wert, erzählt zu werden. Und es war einfach auch mal wieder sowas ganz anderes, finde ich.
Ja, hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Für diese Überraschung. Es war auf jeden Fall eine große Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja noch ein, zwei andere Stories, mit denen ich dich überraschen will. Und ich freue mich schon, wenn wir dazu kommen. Aber ich dachte wirklich, Zauberer von Oz ist voll was für dich, weil ich weiß, du bist voll der Filmfan. Und ja, ich ja nicht so, ich gucke gar nicht so viel Filme, ich bin ja eher so ein Serienmensch. Aber Old Hollywood ist natürlich ein Thema für mich.
Sehr schön.
Da würde ich sagen, Favorite Fact gibt's ja heute nicht, weil es ist eine Überraschungsfolge. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf nächste Woche, weil da geht's wieder um was komplett anderes.
Ja, da wird's wieder todsterbensernst.
Aber genau das liebe ich an unserem Podcast, weißt du, dass die Themen so vielfältig sind. Letzte Woche ging es um Jackie, diese Woche ging es um Old Hollywood und wie die Kostüme die Menschen fast umgebracht haben. Nächste Woche geht's wieder um was ganz anderes, danach geht's auch wieder um was ganz anderes, denn da reden wir wieder über eine große, bedeutende Frau. Oh ja, darauf freuen wir uns schon sehr.
Und es ist immer noch nicht Olivia Newton-John.
Oh. Nein. Und es ist auch nicht Dolly Parton.
Nein. Oh. Tragisch, aber auch schön.
Oh ja, ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen. Ich hoffe, nächste Woche schaltet ihr wieder ein hier bei Weiberspeck. Und dann würde ich sagen, das war's für heute.
Ihr dürft natürlich bis nächste Woche dann trotzdem gerne auf unserem Instagram vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Da posten wir bestimmt das ein oder andere Bildchen von asbestgeladenem Schneegestöber. Ich finde, wenn man das weiß, wirkt diese Szene viel, viel weniger schön und viel, viel mehr gruselig als davor.
Es ist krass.
Weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass Asbest Kunstschnee aus Asbest war früher. Das war mir nicht bewusst. Hat mich schon immer interessiert, ob die Video das damals gemacht haben mit dem Kunstschnee. Und jetzt weiß ich es und jetzt möchte ich gar keine alten Filme mehr gucken, in denen es schneit.
Also es war nicht immer Asbest, aber halt in einigen Filmen ja. Schon.
Hm, okay.
Aber ich finde es halt in der Szene auch so krass, weil es wirklich viel Schnee ist.
Ja. Ja, das ist ja wirklich ein richtiges Schneegestöber, ne, was da runterkommt.
Aha. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde den Film gar nicht so toll. Aber, naja, Geschmäcker sind verschieden. Schaut ihn euch gerne an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Oder lest auch das Buch.
Mhm.
Ja, und dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin.
Darf ich jetzt wieder auf unseren YouTube?
Ja, jetzt darfst du. Ich habe nämlich vorhin extra noch zu Magda gesagt, geh nicht auf YouTube, weil wir haben ja einen gemeinsamen Kanal. Und da hätte sie gesehen, was ich dort ge-YouTubed habe, weil ich habe mir ein paar tolle Beiträge dazu angeschaut, die ihr auch in unseren Shownotes finden könnt. Weil es gibt auch ein Buch, Making of Wizard of Oz, und dazu gab es Ende der 70er auch ein TV-Special, das ihr auch auf YouTube schauen könnt. Genau, also schaut gerne in den Shownotes vorbei.
Alright, alright.
Dann bis nächste Woche.
Mit verzüglichen Grüßen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.